Vertraulich, der Videopodcast aus der Bildpolitik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live das Thema des Tages in 20 Minuten. Heute Sicherheitsgarantien nach Friedensgipfel. Müssen deutsche Soldaten künftig in die Ukraine? Es ist Dienstag, der 16. September. Ha, schön wär's. Dann hätten wir fast noch Herbst. Es ist Dienstag, der 16. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bildpolitik-Chefautor Peter Thiede.
Hallo Thomas.
Peter, dieses Foto hier, wir blenden es mal ein, mit Zelensky und europäischen Regierungschefs. Da müssten wir gleich das Foto da hinten sehen. Hat der Bundeskanzler, da sehen wir, nach dem Ende des Friedensgipfels in Berlin gestern Abend auf X gepostet. Now is the time for peace. Jetzt ist Zeit für Frieden. Ja, das klingt ganz gut. Und dann sagte er auch noch, vielleicht hat die russische Staatsführung einen Rest an menschlichem Anstand und lässt wenigstens die Bevölkerung über Weihnachten mit diesem Terror einmal für ein paar Tage in Ruhe. Die Antwort aus Moskau kam prompt, Peter.
Tja, vom Kreml Goebbels, von Dmitri Peskov, dem Sprecher, der gesagt hat, wir wollen keinen Waffenstillstand, wir wollen eine umfangreiche Lösung, also einen Friedensplan haben. Das ist das, was die Russen immer sagen. Sie wollen nämlich keinen Waffenstillstand haben, sie wollen alles. Und sie wollen so lange kämpfen, bis der Gegner ihren Bedingungen zustimmt, also von daher nichts Neues aus Moskau.
Stellt sich also die Frage, was sind die Ergebnisse dieses großen Gipfels wirklich wert? Unser Kollege Hans-Jörg Fehlewald hat das heute Nachmittag den Historiker Michael Wolfsohn gefragt. Und zwar auch im historischen Kontext. Was ist es wert?
Wert ist tatsächlich, dass zum ersten Mal eben europäische Truppen aufgestellt werden mit dem klaren Auftrag, die Ukraine dann zu schützen. Und das ist dann tatsächlich ein Durchbruch.
Was ist, wenn Putin nun doch Nein sagt? Stehen wir dann wieder da, wo wir waren, oder sind wir trotz allem einen Schritt weiter durch diesen Gipfel?
Wir sind durchaus einen Schritt weiter, weil zum ersten Mal, ich würde sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg, die Europäer tatsächlich sicherheitspolitisch aktiv werden. Und das ist eine ganz wichtige Neuerung in der internationalen Politik. Also die Probleme mit Russland werden bleiben, aber Russland wird es mit Europa und auch mit uns in Deutschland schwerer haben. Und insofern ist der Signal der Stärke, nicht nur der Worte, sondern der Taten, der entscheidende Punkt. Bislang wurde nur, ich sag's mal ganz krass, bla bla gesagt und gemacht. Wenn Sie auch das Minsker Abkommen von Frau Merkel sich ansehen, das war Papier, das eben nichts gebracht hat. Und hier zum ersten Mal sind die Europäer da und sagen, wir stehen dafür ein mit eigenen Truppen. Das wird übrigens Konsequenzen auch für die Diskussionen der Bundesrepublik haben in Bezug auf die Wehrpflicht. Denn wenn es keine Soldaten gibt, kann man keine Schutztruppen stellen.
Also stellen wir die Wehrpflicht erstmal hinten an. Eine historische Zäsur, sagt Wolfsohn.
Absolut. Bisher galt immer, bei uns in Europa machen die Amerikaner die Tür. Also in der Disco ist es so, wer die Tür macht, der bestimmt zwar, was drin vorgeht, aber der prügelt sich dann auch. Und wir haben uns immer einen ruhigen gemacht und haben uns immer schön beschützen lassen. Der Ami hat uns ja beschützt. Jetzt hat Donald Trump gesagt, er will nicht mehr die Schutzmacht von Europa sein. Europa soll das selber machen. Und jetzt nehmen wir ihn beim Wort. Endlich nehmen wir ihn beim Wort. Endlich stellen wir uns selber auf die Hinterbeine. Der weltweit größte zusammenhängende Wirtschaftsraum mit über 480 Millionen Menschen. Dass der sich nicht selbst beschützen kann oder nicht die Fähigkeiten hat und nicht den Willen hat, das war ja schon absurd genug. Jetzt sind wir dazu bereit. Das haben wir erklärt. Das heißt auch, das ist das Wichtige für mich. Bin völlig bei Michael Wolfsohn. Wladimir Putin hat versucht, den Weg zu einer Lösung nach seinem Sinne in der Ukraine über Washington zu nehmen, über Donald Trump. Der hat mit dem verhandelt, nicht mit der Ukraine. Und dann haben die sich geeinigt und sind dann zu Zelensky gegangen. Jetzt haben 10 europäische Staaten gesagt, nö, 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 Jungs, ihr könnt ja da besprechen, was ihr wollt. Aber Zelensky muss mit euch nicht mehr allein verhandeln. Wir stehen damit bei und wir geben jetzt eine Sicherheitsgarantie, wenn die USA mitmachen. Das hat am Montagabend dazu geführt, dass Trump sich mit dazu geschaltet hat, dass Donald Trump sich quasi, dass der quasi erklärt hat, das, was da besprochen worden ist, ja eigentlich auch nur mit seinen Adlaten, dass das auch in seinem Sinne ist und dass das ein Fortschritt ist. Das ist für mich, Europa wird groß und Europa nimmt die eigene Verantwortung endlich an. Das hat natürlich Konsequenzen. Warum sollen die USA denn für uns ihre Soldaten schicken? Warum schicken wir nicht die Soldaten? Warum schicken wir Soldaten nach Mali und nach Afghanistan, aber nicht in die Ukraine, bei uns vor der Haustür, wo es um unseren Frieden geht. Das kann man doch niemandem mehr erklären.
Merz hat übrigens, nach dem, was wir hören, nicht nur gestern Abend in der großen Runde mit Trump telefoniert, als alle dabei waren, sondern auch während dieses Gipfels mehrmals direkt mit Donald Trump. Er hat ja diesen Gipfel last minute in diesem Jahr ad hoc zusammengezogen. Hat er da vielleicht vor dem Hintergrund, was Wolfsohn sagt, Zäsur, vielleicht etwas geleistet, das wir noch gar nicht richtig abschätzen können?
Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Stand jetzt muss man sagen, ich habe wirklich viel Kritik an Friedrich Merz und an seiner Kanzlerschaft. Auch an seiner Außenpolitik teilweise. Aber man muss hier zugestehen, dass er zumindest etwas geschafft hat, was bisher noch keiner geschafft hat. Das könnte ein Gesellenstück sein, wenn es zu irgendetwas führt, sogar so eine Art Meisterstück werden. Noch ist es das nicht. Aber was er geschafft hat ist und was auch wirklich ein schlaues Vorgehen war. Er hat die Briten mit reingeholt ins Boot. Die sind draußen. Die sind nicht in der EU. Hier ist immer alles über die EU diskutiert worden. Er hat die E3 geschaffen. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Polen.
Schnelle Eingreiftruppe sozusagen.
Ja,
diplomatisch.
Aber die ist schlau zusammengestellt. Also Macron wirtschaftlich schwach, aber eine Atommacht. Die Großbritannien auch eine Atommacht, aber natürlicher Verbündeter der USA. Beide Staatschefs, Macron und Keir Starmer, können die sonderlich gut mit Trump. Aber dafür kann Merz das. Der hat das wirklich schlau aufgestellt. Die E3 waren die mit anderen zusammen, zum Beispiel mit Meloni, zum Beispiel mit Tusk und dem Alexander Stubb, dem Präsidenten Finnlands. Damals, als es dieses fürchterliche Desaster mit Zelensky und Trump im Weißen Haus gab, als Zelensky am Boden lag, quasi,
und die
Amis nochmal draufgesprungen sind, quasi, auf den halbtoten Arm Zelensky, den sie da hingerichtet haben, öffentlich. Da sind die, und das war wirklich Merz, die sind dem beigesprungen, und die haben Zelensky dann nicht allein gelassen. Das Zeichen von gestern Abend, und das ist dann tatsächlich die Leistung von Friedrich Merz, bis zu diesem Punkt, dass da 10 Staats- und Regierungschefs standen, dass der NATO-Chef dabei war, dass die EU-Kommissionschefin mit dabei war. Vor allem 10 europäische Staatschefs stehen da und sagen, wir stehen an der Seite von der Ukraine und wir geben Sicherheitsgarantien. Und wir zu 10 sind bereit, Soldaten als Friedenstruppe hinzuschicken. Wenn es denn mal so weit, ne, immer im Konjunktiv, aber wir sind dazu bereit, da kommst du auch nicht mehr runter von.
Ja.
Und das ist ein deutliches Zeichen, ganz, okay, ganz klares. Und von daher zurück zu Michael Wolfs, und das ist historisch.
Ja. Also das ist dann gestern Abend gesagt worden. Das könnte also eben auch natürlich dann die Bundeswehr betreffen. Wir können schlecht sagen, okay, ja,
alle Soldaten
wir gehen da vorne weg, diplomatisch, ja, aber Soldaten könnt ihr bitte dann schicken. Also diese Koalition der Willigen, die dann da gegründet werden soll. Ist das mit Boris Pistorius eigentlich im Vorfeld abgesprochen worden? Er ist ja immerhin der Verteidigungsminister. Das ist seine Bundeswehr, wenn man so will. Hat man ihn gefragt, ey, haben wir die Leute, wärst du einverstanden, wie siehst du das?
Also erst ist es nicht seine Bundeswehr, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, also wenn wir jemanden fragen,
nein,
das ist schon mal nicht so unwichtig. Und nein, da muss er den nicht fragen, also der ist auch nicht gefragt, und hat er heute auch relativ deutlich gesagt, dass er nicht eingebunden war. Aber jetzt stellen wir uns mal eine Runde vor, 10 Staats- und Regierungschefs sitzen zusammen. Und dann müsste der Bundeskanzler rausgehen und sagen, ey, ich muss mal kurz meinen Verteidigungsminister fragen. 5 Minuten später macht es der Finne, 10 Minuten später macht es dann der Nächste, und dann kommt einer auf die, ich muss noch mal meinen Koalitionspartner fragen, ich muss noch mal den fragen. Nein, so läuft das nicht. Das ist ein Chefs zusammen, und es gibt einen Grund, warum einer der Kanzler ist, und der entscheidet das in diesen internationalen Verhandlungen. Dann
Guido Westerwelle hat mal gesagt, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt.
Genau. Ne, halt, gibt einen, der den Kurs bestimmt, und die anderen müssen es regeln. Und dann muss nämlich tatsächlich, wenn es tatsächlich dazu kommt, dann ist es der Job von Pistorius, das, was die Großen oben beschlossen haben, umzusetzen. Das ist dann sein Job, das ist dann bürokratisch. Aber jetzt ist eine politische Grundsatzentscheidung gefallen, dafür ist der Kanzler. Und er ist Verteidigungsminister, um das umzusetzen, was dann beschlossen worden ist und was der Bundestag zum Beispiel, wem der zustimmt.
Ja. Unser Kollege Michael Engelberg hat mal beim außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart vor der Sendung nachgefragt, ob da jetzt wirklich deutsche Bodentruppen, deutsche Soldaten in der Ukraine irgendwann mal, wenn es soweit kommt, kämpfen müssen.
Die Ukraine wird nach unseren Vorstellungen eigene Streitkräfte in der Größenordnung von 800.000 Soldaten haben, die auch gut ausgerüstet sind. Und wir werden sicherlich auch weiter Geld geben, damit die Ukraine diese Truppen gut ausrüsten kann. Ich kann mir deswegen schwer vorstellen, dass einige hundert deutsche Soldaten dort dann einen Unterschied machen. Aber es gibt eben bestimmte Fähigkeiten, die wir als Europäer haben, die konkret die Ukraine heute in dieser Form nicht hat, zum Beispiel was die Luftraumüberwachung angeht, was die Sicherung des Luftraums angeht. Deutsche Eurofighter sind ja auch bereits im Baltikum in dieser Aufgabe unterwegs. Vielleicht wäre das eine spezifische Funktion, die Deutschland wahrnehmen könnte. Aber wie gesagt, ob es dazu kommt und wie es dann konkret aussieht, darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu sprechen sein.
Macht das Sinn? Also eher deutsche Piloten über der Ukraine, ja, deutsche Soldaten auf dem Boden?
Da wären wir wieder beim alten Deutschland. Die anderen kämpfen am Boden oder machen richtig was und wir fliegen mit dem Flugzeug drüber und gucken, was da unten los ist. Nee, da müssen wir zwei Sachen mal auseinanderhalten. Jürgen Hart sprach jetzt von Kämpfen. Wir reden von einer Schutztruppe, von einer Truppe, die in einer entmilitarisierten Zone, aus der sich die Ukraine und Russland zurückgezogen haben, die dann bewachen, einen Waffenstillstand überwachen. Das sind keine Kampftruppen, das sind erst einmal Überwachungstruppen, das sind Garantietruppen. Im Prinzip so eine UNO-Truppe nur ohne UNO.
Gut, das ist also die Überwachung des Waffenstillstands. Ja. Aber wir reden ja hier über den Fall der Fälle. Diese Sicherheitsgarantie, die sich anlehnt an den NATO-5-Paragraphen, soll ja beinhalten, für den Fall der Fälle, dass Russland tatsächlich nach einem Waffenstillstand nochmal wieder die Ukraine angreift, würde der Westen oder diese multinationale Truppe reagieren müssen wie die NATO.
Aber hast du mal die Konjunktive mitgezählt, jetzt die dazwischen liegen? Also, sollte es zu einem Waffenstillstand kommen, sollte es zu einer demilitarisierten Zone kommen, dann würden deutsche Soldaten mit anderen zusammen da reingehen als Schutztruppe, die würden aufpassen. Dann muss es, das steht auch in dem Abschlussdokument drin, einen Mechanismus geben zur Konfliktvermeidung, zur Gremien, die man anruft, wenn es Konflikte gibt, zur Kampfvermeidung. Das ist alles fürchterlich kompliziert. Es ist nur angerissen in diesem Papier. Und dann irgendwann müssten die natürlich schießen. Ja, selbstverständlich. Aber die stehen ja da, damit der Russe nicht schießt. Deswegen stehen die ja da, dass sich der Kreml dreimal überlegt, baller ich auf die Ukrainer oder baller ich auf die Soldaten von 10 europäischen Staaten, die, wenn ich die zusammenzähle, vielleicht sogar stärker sind als ich. Die Fähigkeiten haben, die ich nicht habe, die Macht haben, mich vom Polarmeer, von der Ostsee auszusperren. Das haben sie nämlich tatsächlich. Gucken wir uns mal die europäischen Staaten an, die dabei sind. Da sind alle nordischen Staaten mit dabei, Ausnahme Island.
Schweden und Finnland jetzt auch in der NATO.
Richtig, und wenn du dann von oben drauf guckst, mal auf die Erde, nicht wie wir immer drauf gucken, wenn du von oben guckst, siehst du, dass die Eismeerroute, die Chinesen haben wollen, die Russen brauchen, oben, die geht bei Norwegen und bei Finnland lang. Die Ostsee, links und rechts, nichts weiter als NATO-Staaten. Viel Spaß, Wladimir Putin, wenn du auf die ballerst, wenn du auf deren Schutztruppen, die Skandinavier sind alle mit dabei, die waren gestern in Berlin mit dabei, da steht ein Block den Russen gegenüber.
Und der finnische Präsident war der Pendeldiplomat, hatte noch eine besondere Rolle dabei.
Ja, Stubb hat in jede Richtung nochmal eine wirklich gute Bedeutung. Aber das soll das Zeichen sein. Wir wissen alle nicht, ob das wirkt. Wir wissen alle nicht, ob das jemals dazu kommen wird. Aber das ist das Zeichen, das auch Wolfsohn meint, dass da ausgegangen ist, die Europäer sind bereit. Oder nicht die Europäer, einige Europäer sind bereit, selbst ins Risiko zu gehen und nicht immer nur nach einem großen Daddy über den Teich zu rufen.
Apropos großer Daddy und apropos Zeichen. Dieser historische Schulterschluss, von dem der Historiker Wolfson spricht, sendet ja nicht nur Signale an Moskau, sondern eben auch an Trump.
Ich glaube ja, wenngleich wir natürlich nicht Mäuschen spielen konnten, weder Sie noch ich. Aber wenn wir die Persönlichkeiten der Akteure betrachten, nicht zuletzt das durchaus gespannte Verhältnis zwischen Trump und Macron, die Tatsache, dass Starmer ein sehr schwacher Premierminister ist, der riesige Probleme auch in seiner eigenen Partei hat, hat Bundeskanzler Merz bekanntlich auch, nicht zuletzt in seiner Koalition, aber Deutschland ist im auch hier sind die Europäer zähneknirschend in eine Rolle hineingedrängt worden, die sie zunächst einmal gar nicht hatten. Seit 1945, also seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, haben die USA für die Europäer sicherheitspolitisch immer wieder die Kastanien aus dem Feuer geholt. Die Europäer haben sich auf ihre Weise bedankt, indem sie den Amerikanern ins Schienbein und woanders hin traten. Und jetzt kommt Präsident Trump auf eine sehr unangenehme Art und Weise, gewiss, aber er hat die Europäer dazu gebracht, dass sie sich auch selbst um ihre Sicherheit kümmern. Und die Zeit ist vorbei, dass Amerika zum Nulltarif und zum ökonomischen Vorteil der Europäer, Wort der Deutschen, die Kastanien weiter aus dem Feuer holt. Ich halte das für eine faire Lastenverteilung.
Hat ausgerechnet Trump den Europäern geholfen, erwachsen zu werden?
Ja, klar. Und zwar nicht zum ersten Mal. Nehmen wir nur die Diskussion aus seiner ersten Amtszeit um den NATO-Beitrag, um die berühmten 2% vom Bruttoinlandsprodukt, die man investieren muss. Da hat er vor allem Deutschland vor sich her getrieben und vollkommen zu Recht. Und wir hätten heute noch weniger Bundeswehr, wenn Trump das nicht gemacht hätte. Und Wolfson hat natürlich recht. Er hat uns jetzt dazu zum Jagen getragen. Aber wer zum Jagen getragen wird, hat ein Gewehr um und muss dann jagen. Und wir werden jetzt jagen müssen. Wir kommen da nicht mehr raus. Wenn wir wollen, dass Europa eine Rolle spielt, wenn wir wollen, dass Europa ernst genommen wird und wenn wir wollen, dass der Russe nicht einfach über die Ukraine herrollt und uns auch noch wieder anfängt ernst zu nehmen, der nimmt uns ja nicht ernst, der muss anfangen, uns wieder ernst zu nehmen, dann müssen wir da jetzt stehen. Und das auch Geschickte an der jetzigen Situation ist, Putin hat immer, weil es ging immer um die Europäische Union, die ist verdammt wichtig und die brauchen wir auch. Die ist auch wirklich überlebensfähig, auch um als Wirtschaftsraum in der Welt bestehen zu können. Aber wenn es um die Ukraine geht und wir über die Hilfen für die Ukraine reden, auch militärische Hilfen oder so. Es ging immer über die EU und da herrscht weitestgehend das Prinzip der Einstimmigkeit. Putin hatte dann immer den Hebel, über Ungarn oder die Slowakei oder andere Staaten da ein Njet zu platzieren, also da zu bremsen. Da mussten wir die Ungarn irgendwie mit Geld zuschütten, mit anderen Sachen. Durch die Konstellation mit diesen 10 Ländern, die ja nicht alle in der EU sind, ist dieser Hebel weg. Da hat Putin keine Ansatzmöglichkeiten. Das ist eine Koalition der Willigen. Ob es 10 sind, 9, 8, 7, 12, 13, 14, das mag er vielleicht noch beeinflussen können. Aber dass es sie gibt, kann er nicht beeinflussen. Da hat er keinen Einfluss drauf. Und das ist der zweite wichtige Punkt an dieser 10er-Konstellation, die da jetzt herrscht, dass dieser Hebel, den hat Putin auch verloren. Also er hat nicht mehr diesen einfachen Weg, wie er meinte, über Trump an die Ukraine ran und er hat nicht mehr den Hebel in die Europäer rein, weil die einfach sagen, wir sind jetzt hier ein loser Verbund, da ist der Brexit-Brite mit dabei, da sind die Norweger mit dabei.
Warum sind eigentlich die Österreicher nicht dabei?
Die sind neutral, die sind die Schweiz innerhalb Europas, also der EU. So, die Österreicher halten sich da immer raus und außerdem, sagen wir es mal ganz kurz, mehr russifiziert als Österreich waren nicht mal wir.
Also, wie geht's jetzt weiter? Das haben wir auch den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart gefragt.
Die Ukraine wird nach unseren Vorstellungen eigene Streitkräfte in der Größenordnung von 800.000 Soldaten haben, die auch gut ausgerüstet sind. Und wir werden sicherlich auch weiter Geld geben, damit die Ukraine diese Truppen gut ausrüsten kann. Ich kann mir deswegen schwer vorstellen, dass einige hundert... Ja, wir haben diese gemeinsame transatlantische Position. Viele haben ja das transatlantische Verhältnis für tot erklärt. Ich habe immer gesagt, da ist noch was drin. Wir haben natürlich jetzt das Risiko, dass sich vielleicht der US-Präsident auch von dieser Position wieder abwendet. Aber immerhin zum jetzigen Zeitpunkt gibt es diese gemeinsame Position und sie müsste von Putin akzeptiert werden, so oder so ähnlich. Und das sehe ich offen gesagt nicht. Aber dann ist der schwarze Peter in seinem Spielfeld. Dann haben wir einen vernünftigen Vorschlag gemacht, den die Ukraine auch akzeptieren kann. Und dann muss Putin entscheiden, wie er mit dieser Situation umgeht. Wir hoffen, dass wir die russischen Frozen Assets aktivieren können als Unterstützung für die Ukraine. Und damit hätte die Ukraine auch die Freiheit zu sagen, wir kämpfen weiter, wenn die Vertragsbedingungen unannehmbar sind. Und wir haben auch dafür das Geld und die Munition.
Also Hart glaubt nicht, dass Putin den Friedensplan akzeptieren wird und sagt dann ein bisschen Schulterzucken, na dann hat eben Putin den schwarzen Peter. Ich meine, wir reden hier über Krieg.
Ja, aber er hat ja am Ende des Tages recht und wir wissen ja, dass Putin will den Frieden nicht. Jetzt geht es darum, kann man ihn zu einem Waffenstillstand zwingen, also kann man eine Situation herstellen, wo er das machen muss. Also kriegt man zum Beispiel auch Donald Trump dazu, die Geduld mit Moskau zu verlieren. Ich glaube nicht daran, aber vielleicht geht das. Man hat schon die Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gelingt es Trump, Putin umzustimmen oder aber der Welt klarzumachen, wo das Problem liegt. Dass das Problem nicht die Ukraine ist, dass das Problem nicht die Europäer sind, dass das Problem einzig und allein in Moskau sitzt. Und dass man dann tatsächlich auch eine andere Gangart einschlägt. Dass dann, stellen wir uns nur vor, diese 10 Länder, die sich da zusammengefunden haben, beschließen, wir liefern zusammen, wir kaufen Taurus-Raketen, wir kaufen andere Waffen, die bisher nicht da sind. Wir reden jetzt, wir haben klar gemacht, wir haben Angebot gemacht. irgendwann sind wir in der Position, dass auch wir drohen können und sagen können, okay, wenn jetzt das alles nicht zu einem Fortschritt führt, nicht einmal zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand, dann rüsten wir jetzt die Ukraine aus. Dann schauen wir nicht zu, wie die Ukraine über den Winter wieder fertig gemacht wird, wie in der Ukraine wieder ganze Infrastruktur, Energie über den Winter plattgeballert wird. Wir gucken da nicht mehr zu und dann handeln wir. Auch das ist ja möglich. Und dann soll doch Putin sagen, okay, jetzt erkläre ich 10 Staaten noch den Krieg mit. Wird er nicht können, kann er nicht.
Ja, dann bleibt
es bleibt kompliziert.
Es bleibt kompliziert, ja. In diesem Sinne, ganz genau. Danke für die Infos.
Gut.
Vertraulich, natürlich.